Heute mit Karin Dohm, CFO von Hornbach.
Bitte darauf einstellen, dass wir zukünftig noch mehr Teams haben werden, die aus, sagen wir mal, menschlichen, also rein menschlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bestehen und aus technologischen, das dann ein Bot ist oder was auch immer. Und die sehe ich auch als Bereicherung, vor allem auch als Entlastung in bestimmten Themen. Das kann immer mal wieder passieren im Leben und gerade auch im Berufsleben, dass irgendwas nicht klappt, dass man irgendeinen Job nicht bekommt oder solche Voraussetzungen dann fehlen und man was versucht und es nicht klappt. Ist für mich ganz klar, je schneller ich durch die Kurve durchkomme, desto einfacher, desto besser kriege ich dann auch wieder meine Energie fokussiert, desto schneller kann ich dann auch einfach wieder sagen, so, worum ging es denn jetzt eigentlich? Und wenn ich dann noch weiter hin will, dann sollte ich es auch weiter versuchen.
Steigen wir direkt ein. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Der Sommer ist gefühlt bereits vorbei. Die letzten warmen Tage sind gerade hier. Ich habe schon Kastanien hier auf meinem Schreibtisch bei der Aufnahme liegen. Die Kinder fangen bereits an, fleißig Kastanienmännchen zu bauen. Und gefühlt geht es im absoluten Endspurt, schon irgendwie auf das Jahresende zu. Ja? Also wir planen Q4, wir planen bereits 2025. Und es ist wirklich total verrückt, wie schnell dieses Jahr rumging. Und es wird bei mir wahrscheinlich noch ein bisschen schneller rumgehen.
Ich wollte mich. Nina, wir sind doch erst im September. Oktober, muss man fairerweise sagen, ja.
Ja, aber gefühlt bist du nicht im Kopf teilweise auch schon irgendwie hier Weihnachtsplanung beziehungsweise nächstes
Gibt
Jahr unterwegs.
Gibt auf jeden Fall schon Lebkuchen.
Die habe ich noch nicht entdeckt.
Ja, die gibt's schon beim Rewe.
Ja, guck, sag ich doch. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Aber es gibt noch ein bisschen was zu tun. Ich wollte mich zum Mittagessen verabreden mit einer lieben Kollegin bei uns im Büro hier in Hamburg und habe festgestellt, ich bin original erst in 9 Wochen wieder mittags im Hamburger Büro. Das fand ich ein bisschen absurd, habe dann mal meinen Kalender durchgeguckt, über den nicht nur ich die Kontrolle zu haben scheine und habe festgestellt, dass ich wirklich jede Woche unterwegs bin, jede Woche auf 1, 2, teilweise auch 3 Bühnen stehe, was ich natürlich total schätze, weil mir das ja unglaublich viel Spaß macht. Aber da geht natürlich auch unglaublich viel Vorbereitungszeit rein. Und ich hatte neulich beim großen Kundentermin einen Auftritt auf der Bühne, wo ich mich am Ende auch unfassbar geärgert habe, dass ich da ebenfalls ein ganz wichtiges Element, nämlich so einen super schönen coolen Schlusssatz, den ich mir vorher extra überlegt habe, ein Soundbite, der dann hoffentlich bei allen noch nachhängt, am Ende noch mitgebe. Und genau den habe ich dann total vergessen. Diesen wichtigen letzten Satz, den ich mir vorgenommen hatte, total vergessen, hat mich dann auch total schlecht gefühlt. Deswegen für die nächsten Wochen, auch wenn ich dann nicht im Hamburger Büro Mittagessen kann, zumindest habe ich mir dann vorgenommen, die ganzen Präsentationen und Keynotes, die ich da machen darf, dann doch eben mit den entsprechenden richtigen Soundbites zu machen. Also das ist etwas, worauf ich mich jetzt ein bisschen fokussieren werde. Was ist denn so dein Fokus für die kommenden Tage und Wochen, Livi? Wie häufig gehst du im Münchner Büro lunchen?
Ja, das ist ein gutes Thema. Erstmal wollte ich dir sagen, Nina, das rätst du mir auch immer. Don't be too hard on yourself. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dein Stage-Auftritt phänomenal gelaufen ist, auch wenn der letzte Satz vielleicht nicht gefallen ist. Der letzte Satz ist meistens nur in deinem Kopf, weil die anderen wissen ja gar nichts von diesem letzten Satz. Also ich glaube, du hast eine phänomenale Leistung da geleistet. Und während du dich mitten im Geschehen befindest, muss ich mich derzeit damit abfinden, dass mein Radius auf einen minimalen Umkreis verringert wurde. Ich bin vor kurzem mit meiner Tochter bei uns zu Hause die Treppe runtergefallen und habe mir 6-mal den Mittelfuß gebrochen mit all dem, was dazugehört. OP, Krücken und so einem schönen Vakuped. Also all das, was ich noch nie irgendwie hatte, habe ich jetzt alles dazu gewonnen.
Wenn bald Wer mit Millionär die Frage kommen würde, wer oder was ist ein Vakuped, Livia? Ich könnte die Frage für 50 Euro nicht beantworten. Ich müsste den Telefonjoker ziehen. Was ist ein Vakuped?
Ja,
ganz
geil.
Kurz. Bevor wir jetzt hier den Rahmen sprengen und heute die Folge nicht über Vakupeden machen.
Ja, gut, das stimmt allerdings. Ich meine, das weiß man natürlich nicht, weil man mit Vakupeds eigentlich nicht so oft in Berührung kommt, außer man bricht sich den Fuß oder das Bein. Und zwar ist das so ein bisschen die neue Version des Gipses. Also den kannst du mal ausziehen, wohingegen du ja mit dem Gips nicht so viel Bewegung hast mit rein oder raus.
Gips 2.0.
Cool. Korrekt. Gott sei Dank gibt es jetzt. Aber jetzt mit dem Vakuped und den Krücken wurde natürlich mein durchaus auch fast-paced Leben von einem auf den anderen Tag extrem auf den Kopf gestellt. 6 Wochen Krücken und für einen Treppenaufstieg, für den ich normalerweise 3 Sekunden gebraucht habe, brauche ich jetzt im Zweifel 5 Minuten, wenn nicht mehr. Das ist nicht so much, it's not so much my game, aber ich versuche mich daran irgendwie zu gewöhnen und vor ein paar Wochen habe ich gerade erst davon gesprochen, dass ich ein neues Habit in mein Leben reingebracht habe und zwar das Gratitude Journaling und jetzt sitze ich so oft morgens da und denke mir, was kann ich denn jetzt bitte da reinschreiben? Für was bin ich denn wirklich jetzt dankbar?
Ja? Livia, ich habe gerade so ein Bild vor mir. Oh. So dieses Duracell-Männchen mit den Batterien, das so in der Ecke steht, weil ihm die Batterien rausgenommen wurden und aufschreiben darf, wofür es jetzt dankbar ist, dass es keine Batterien mehr hat.
Ganz genau. So ist es auch. Ja, kein Laufen mehr, keine Keynotes, keine Kundenbesuche, keine Konferenzen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da the most obvious reinschreiben kann, aber ich zwinge mich dann doch immer noch weiterzumachen.
Ich mache das einfach alles für dich mit, Libby.
Ja, ich weiß und du rockst es.
Und vielleicht machen wir einfach noch ein paar mehr Podcast-Aufnahmen, weil die kannst du ja wunderbar virtuell machen.
Die kann ich wunderbar virtuell machen, Fuß ist hochgelegt und so, alles klappt. Aber man kann dann auch in dem letzten Anker, in dem letzten Duracell-Männchen-Moment kann man da doch was finden. Was ich gefunden habe, ist, das einfach mal das zu schätzen, in der Gegenwart zu sein und nicht immer im Rush, wie du ja sagst. Wir sind ja so fast-paced und so immer dieses Duracell-Männchen, was nie aufgibt. Aber manchmal ist es auch ganz gut zu sagen, man stoppt, hält inne und macht einmal ganz kurz einen Fuß ganz langsam vor den nächsten. Das schreibe ich da jetzt rein.
Ich glaube, ich gehe nochmal meinen Kalender durch und guck mal, wo ich in der ein oder anderen Woche auch nochmal eine Batterie rausnehmen kann. Ich bin fast ein bisschen neidisch, Livia, dass du die Batterien nicht hast.
So, und dann am Ende, apropos Duracell-Männchen, da haben wir neben dir heute noch jemand mit dabei und zwar Karin Dohm, die CFO von Hornbach. Und wir sprechen heute über Corporate Finance. So schön, dass du heute dabei bist. Heute mit von der Partie Karin Dohm, CFO von Hornbach. Hallo Karin.
Hallo Livia. Ja, vielen Dank für die Einladung. Liebe Nina, liebe Livia, ich freue mich auch sehr, dass ich da bin.
Sehr schön und ganz besonders freue ich mich auf den Finance Deep Dive mit dir. Eins meiner Passionsthemen. Und um ein bisschen dich kennenzulernen, fangen wir gewohnt mit unseren Einstiegsfragen an. Und die erste Frage geht in die Richtung Mut. Welche Situation hat in der vergangenen Zeit oder in deiner Karriere enorm viel Mut erfordert?
Ja, enorm viel Mut hat es bei mir erfordert, als ich, das ist zwar nicht unbedingt direkt mit der Karriere, aber ich habe vor 4 Jahren angefangen mit Kitesurfen und ich bin wirklich ein Wasserfreund, habe viel Wettkampfschwimmen gemacht, bin passionierte Seglerin, aber das war nochmal sowas ganz anderes und das hat mich schon wirklich gechallenged, ich musste aus meiner Comfortzone raus, wie es so schön neudeutsch heißt und das hat mich nochmal dran erinnert, dass man das auch immer wieder regelmäßig im Berufsleben machen sollte. Einfach nochmal was ganz anderes, wo man auch am Anfang in diesem Fall wirklich wahrscheinlich relativ dämlich aussieht oder unelegant. Und da habe ich wirklich Mut gebraucht. Ich hatte, ja, richtig gehend zum Teil Angst.
Das ist ja so stark. Ein cooles Beispiel. Und du reißt dich hier auch perfekt ein in die Reihe von ein paar anderen tollen Gästen, die wir hier hatten. Simone Gutlick von Henkel hatte gerade erst angefangen, auch mit über 40 mit Skifahren und hat darüber berichtet, was das für sie bedeutet, da jetzt mit ihren kleinen Jungs irgendwie mitzuhalten. Die Daniela von der Deutschen Bahn hatte darüber gesprochen, wie sie Bungee-Jumpen war. Also ich bin ja total begeistert. Wirklich, es ist so ein bisschen never stop learning und immer was Neues ausprobieren.
Definitiv, ja. Das lohnt sich.
Und ich finde es auch toll, dass es irgendwie immer beim Sport verankert ist. Ich habe jetzt auch ganz passioniert die Olympiade verfolgt und wie viel unterschiedliche Sportarten es gibt und wie viel Kreativität da noch man ausführen kann. Die Grenzen sind auf jeden Fall im Sport nicht gesetzt, ne?
Definitiv, ja.
Also Karin, in 4 Jahren die nächste Olympiade, ne, die ruft Kitesurfen, wobei in L.A. eigentlich müsste das gehen. Vielleicht können wir das da noch auf die Agenda bringen.
Ja, das wäre doch eine schöne Sache, ja.
Abgesehen von der Challenge Olympia 2028, die wir jetzt hier gemeinsam quasi vereinbart haben, wenn du so ein bisschen an Challenges in deiner Karriere denkst, die du meistern musstest, ist dir noch etwas besonders in Erinnerung, was dich besonders geprägt hat?
Also was ganz bestimmt einer meiner, fand ich, herausforderndsten Momente war, als ich mein Wirtschaftsprüferexamen mich da zum ersten Mal rangemacht habe, rangewagt, rangerobbt. Ich bin in der ersten Runde durchgefallen. Und zu der Zeit hatte ich 2 kleine Kindergartenkinder und war auch noch voll berufstätig. Das heißt, die Lernerei fand im Wesentlichen abends, nachts oder in den kurzen Freistellungszeiten, die ich vorm Examen hatte, statt. Und das war einfach unglaublich anstrengend gewesen. Dann bin ich durchgefallen. Und dann dachte ich natürlich darüber nach, versuchst du es jetzt nochmal oder nicht? Das ist ja auch nicht nur für mich eine Belastung gewesen, sondern auch für mein gesamtes privates Umfeld. Und da habe ich einen Rat bekommen von jemandem außerhalb, der mir gesagt hat, guck mal, das Rennen ist ja noch nicht vorbei und das ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Und solange es nicht vorbei ist, sollte man sich immer überlegen, ob man nicht doch im Rennen bleiben will. Und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich stimmt das ja. Und das ist ein Examen wie jedes, das kann man nochmal machen. Und dann habe ich es halt nochmal gemacht und dann hat es auch geklappt. Aber das war wirklich ein extrem schwieriger Moment, weil ich einfach gedacht habe, um Gottes Willen nochmal alles und nochmal alle um noch mehr Verständnis bitten. Arbeitgeber, Partner, kleinste Kleinkinder, das war wirklich herausfordernd.
Ich finde es auch mal ganz interessant, wenn man so durch so ein Tal der Tränen, kann man das ja quasi nennen, durchgegangen ist, welche Phasen man selbst da so durchläuft. So die ersten 2 Tage will man alles einfach nur, also mir geht es zumeist so, einfach alles nur hinschmeißen und denkt, warum mache ich das überhaupt alles? Und dann kommt man schnell raus und findet dann wiederum schneller Motivation. Und zurückblickend finde ich es dann wiederum ganz interessant, sich so anzugucken, welchen Verlauf man durchlaufen hat, welche Kurve, wie schnell die Kurve einen wieder nach vorne katapultiert hat. Ne? Das scheint ja bei dir sehr schnell gewesen zu sein.
Ja, also das ist auch für mich ganz klar eine Berufserfahrung. Solche Kurven kommen häufiger. Das ist eine ganz wichtige Erfahrung. Das kann immer mal wieder passieren im Leben und gerade auch im Berufsleben, dass irgendwas nicht klappt, dass man irgendeinen Job nicht bekommt oder solche Voraussetzungen dann fehlen und man was versucht und es nicht klappt. Je schneller ist für mich ganz klar, je schneller ich durch die Kurve durchkomme, desto einfacher, desto besser kriege ich dann auch wieder meine Energie fokussiert, desto schneller kann ich dann auch einfach wieder sagen, so, worum ging es denn jetzt eigentlich? Und wenn ich dann noch weiter hin will, dann sollte ich es auch weiter versuchen.
Total. Und ich meine, so häufiger mal in so Situationen kommt, umso besser wird man, glaube ich, auch. Also dieses Muskeltraining der Resilienz ist da auf jeden Fall durchaus hilfreich.
Mhm. Ich habe gerade erst die Woche mich darüber unterhalten, dass tatsächlich für jeden Job, den man bekommen hat und der da auf dem CV dann eben auch so schön steht, im Zweifelsfall es auch 1-2 Jobs davor gab, die man eigentlich haben wollte, aber nicht bekommen hat. Und das war wirklich ein Gespräch dazu mit jemandem, wahnsinnig frustriert war, weil eben ein Job nicht geklappt hat, die ich versucht habe, dadurch wieder ein bisschen zu motivieren, zu sagen, hey, nur weil diese Tür jetzt eben nicht aufgegangen ist, öffnen sich dafür eben dann 1, 2, 3, 4, 5 andere Türen, die dann im Zweifelsfall vielleicht sogar die besseren sind. Also ich finde es super schön, dass du das eben auch gerade gesagt hast. Es muss nicht immer nur die eine Tür sein, sondern dann gibt es eben viele andere Möglichkeiten und dann gilt es eben einfach weiterzumachen und weiterzugucken.
Definitiv, ja, ganz klar.
Ja, jetzt sind wir von der Challenge gestartet und jetzt kommen wir nochmal zu dem Erfolg. Wenn du auf deine Karriere zurückguckst, was ist denn bisher dein größter Erfolg, den du verzeichnet hast oder den du so ein bisschen in deine Kategorie, meine Erinnerung, größter Erfolg packst?
Also ein Aspekt, der mir wirklich, den ich wirklich als großen Erfolg für mich auch erachte, ist die Tatsache, dass ich mich ja auch zwischen verschiedenen Branchen bewegt habe. Und das ist nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit, finde ich. Das erfordert manchmal auch Überzeugungskunst, weil man natürlich im Laufe seines Berufslebens, erstens entwickelt man ja Expertise in bestimmten Gebieten, Es ist aber auch so, dass ja häufig andere einen auch in einer bestimmten Branche sehen oder mit bestimmten Themen verbinden. Und wenn man dann nochmal in andere Bereiche sich entwickeln will, dann erfordert das auch neben allem anderen nicht nur Mut und Resilienz, sondern das erfordert vor allen Dingen auch Überzeugungskraft. Und das empfinde ich wirklich als Erfolg, dass das immer wieder mal gelungen ist. Nun komme ich ja ganz ursprünglich aus der Beratung. Da ist es schon häufiger ohnehin, dass man sich mal ein bisschen zwischen Branchen bewegt, wenn man auf einem Gebiet, wie in meinem Fall, ging es ja immer um Finance, Corporate Finance Themen, dann kann man schon mal verschiedene Branchen ohnehin sehen. Aber das dann auch nochmal, dann war ich auf der Corporate Seite des Banking und dann jetzt bin ich im Handel aktuell. Und das finde ich wirklich, empfinde ich als extrem schönen Erfolg.
Und auch noch in unterschiedlichen Posten zuständig im Aufsichtsrat, ne? Da bist du ja auch sehr divers und sehr bunt auf jeden Fall aufgestellt. Was ich auch mal gehört habe, ist dieses, if you wanna go fast, dann bleibst du einfach in einer Riege und wenn du gut bist, steigst du auf. Aber wenn du far gehen willst, musst du dich diversifizieren, um dann genau dieses Connecting the Dots in der Zukunft auch tun zu können, ja, um genau fähig zu sein, auch wenn es für dich dann abverlangt, mal nach hinten vielleicht einen Schritt zu machen oder seitwärts einen Schritt zu gehen und nicht weiter nach oben, heißt es ja nicht, dass es dann nicht irgendwann weiter und weiter geht, sondern du diversifizierst dich, kriegst mehr Erfahrung, so wie so eine Steppdecke und wirst eigentlich immer bunter und dann auch interessanter für genau diese Board-Jobs, die du jetzt inne hast.
Ja, das mit der Steppdecke ist ein sehr schönes Bild, finde ich klasse. Genau das ist es. Das macht es ja auch spannend, das macht es für mich spannend, aber das heißt natürlich auch, dass ich einiges mit an den Tisch bringen kann oder in die Diskussion. Und insofern glaube ich absolut, das ist, kann ich auch nur jedem empfehlen, wenn sich die Möglichkeit bietet oder wenn man die Chance hat, sich die Möglichkeit zu erarbeiten, auf jeden Fall machen. Einfach auch nochmal in eine andere Branche, in eine andere Spezialisierung. Man muss da nicht ständig nur in einer Thematik oder wie es im Deutschen heißt, ist ja auch manchmal so im Kamin. Das muss nicht sein. Geht auch anders.
Und du hast ja schon früh angefangen, an deiner Steppdecke quasi zu weben. Die Daniela von der Deutschen Bahn hat nämlich eine schöne Frage für dich mitgebracht. Sie meinte, sie hat mal kurz gegoogelt zu deinem Werdegang und hat gesehen, dass du neben Wirtschaftswissenschaften auch Philosophie studiert hast. Und deswegen würde die Daniela gerne von dir wissen, wie du aus dieser Perspektive mit dem philosophischen Hintergrund auch auf generative künstliche Intelligenz schaust.
Ja, das fand ich eine ganz tolle Frage und finde ich auch toll, dass sie das in Anführungsstrichen entdeckt hat. Ich habe im Grundstudium ein paar Semester Philosophie gemacht. Ich habe dann nie einen Abschluss gemacht, aber während des Grundstudiums das noch mitgemacht. Und ich fand das spannend. Ich habe dann zum Wechselhauptstudium habe ich es einfach nicht mehr mitnehmen können. Ich fand, die Frage ist natürlich super spannend. Ich finde ja sowieso die Frage schon spannend, was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Gibt's das in dem Sinne eigentlich? Und die Thematik ist ja auch...
Don't get us started, Karin. der Rahmen absolut. 5 Stunden gesprengt.
Absolut. Ich glaube auch, da können wir uns trefflich zu austauschen. Also, die spannende Frage ist ja wirklich, was ist dann am Ende des Tages das Thema Intelligenz und künstliche Intelligenz? Aber ich glaube, die Philosophie ist in meiner Wahrnehmung, auch wenn man sich das mal so ein bisschen anschaut, was dazu im Moment publiziert wird, ist selber noch dabei, diese Einschätzung zu finden. Die spannende Frage ist ja immer dann, wo hört Mensch auf oder wo fängt Mensch an in dem kreativen Prozess? Denn am Ende des Tages geht es ja vor allem auch um Entwickeln neuer Ideen, neuer Einschätzungen, neuer Lösungen, auch in generativer AI, sowas wie ChatGPT. Und da ist ja immer die spannende Frage, wo fängt der menschliche Teil an? Ich glaube, da hat die Philosophie auch noch nicht unbedingt eine Antwort entdeckt. Jedenfalls habe ich noch nichts dazu gelesen. Aber bestimmt ein spannender Diskurs im Moment. Muss ich ja auch noch auf der ethischen Seite finden, was wir eigentlich, wie wir als Gesellschaft, nicht nur als Unternehmen, damit zukünftig umgehen oder weiter umgehen wollen.
Total. Und wenn wir jetzt mal in deine Expertise-Area eintauchen und gucken, das ist natürlich Corporate Finance, du bist CFO bei Hornbach. Ich habe jetzt letztens mit einem unserer Finance-Direktorinnen einen sehr guten Austausch darüber gehabt, wie man auch Econ-Boots bastelt in unseren sogenannten KI-Tools, ob es Gemini ist, ob es ChatGPT ist, mit dem man makroökonomische Dynamics sich auch nochmal einfacher zuspielen lassen kann. Ich benutze das jetzt sehr häufig, um ein bisschen die makroökonomische Perspektive neben dem Economist, den man ja immer mal liest, aber sich anzutrainieren. Das brauchst du sicherlich nicht mehr. Ich glaube, du bist sehr savvy auf dem Gebiet, aber jetzt mal zum Corporate Finance Thema. Welche Rolle spielt für dich Corporate Finance bei der Umsetzung der Unternehmensstrategie?
Also das ist vor allen Dingen natürlich ein Enabler, ein Mittel zum Zweck, und das soll es gar nicht kleinreden, sondern ich finde, das ist gerade das Bedeutende. Wir haben natürlich als Unternehmen eine Strategie, eine Zielsetzung, was Kundenerlebnis und Kundenbegeisterung angeht. Und dafür braucht es vor allen Dingen natürlich auch Investitionen. Zum Beispiel, wenn wir an Hornbach denken, geht es ja sehr viel um das Thema E-Commerce und klassische Store Experience. Wie kann ich das weiterentwickeln? Also will ich es auch kontinuierlich durch neue Investitionen weiterentwickeln. Für Investitionen brauchen wir Geld. Und das ist natürlich dann eins meiner Fokusthemen ist die Fragestellung, wie können wir das richtige Mix dazu kreieren? Was ist sinnvoll? Wie ihr wisst, im Moment ja ein Zinsniveau, das ist ganz anders, als wir es vor ein paar Jahren hatten. Wir hatten quasi 20 Jahre gar keine Zinsen. Da haben sich alle dran gewöhnt, alle Unternehmen, alle Banken, alle Privatpersonen. Jetzt haben wir wieder eine Zinskurve. Das ist an vielen Stellen gut. Aber diese Übergänge von nichts zu plötzlich hoch sind für alle Beteiligten extrem schmerzhaft. Wir haben ja auch eine Inflation gehabt, die unglaublich vielen Menschen wehgetan hat. Und da ist jetzt natürlich aus unternehmerischer Sicht die Frage, okay, wie mische ich es? Ich habe Eigenkapital, ich habe Fremdkapital in Form von Bankkrediten, wir haben eine Unternehmensanleihe, wir haben Schuldscheindarlehen, also den ganzen bunten Strauß. Und das muss ich ja so austarieren, dass ich nicht nur sage, das sieht heute gut aus und gibt uns das, was wir brauchen an Geldmenge und Preis, sondern auch in ein paar Jahren. Und da ist natürlich immer, da sind wir wieder bei dem Thema, was du gesagt hast gerade, Livia, Wie können wir uns eine sinnvolle Meinung dazu bilden, wie sieht der Zinsmarkt in 2, 3, 4, 5 Jahren aus? Natürlich sprechen wir ja auch mit Banken und anderen Teilnehmern. Nichtsdestoweniger, am Ende müssen wir uns selber eine Meinung bilden und anhand derer bauen wir dann ja unsere Finanzen auf. Und das ist dann wie immer im Leben, da will man so dicht wie möglich an den tatsächlichen zukünftigen Ereignissen dran sein. Und je würde ich mal sagen, je sauberer man seine Analyse gemacht hat, und dann gehört auch noch das obligatorische Quantum Glück dazu, desto besser ist wahrscheinlich das Ergebnis. So. Und ja. Das ist die Hauptaufgabe. Also ein wirklich klassischer Enabler zu sagen, okay, da wollen wir hin, das machen wir. Und dann natürlich auch das Thema, meistens gibt es ja viele Möglichkeiten, wo du das Geld rein investieren kannst. Wir können ja sagen, wir machen neue Stores auf, wir bringen nochmal andere Configurator in unsere App oder ähnliches. Die Thematik, wo kriege ich the most bang for the buck? Was ist für die Kunden am wichtigsten? Mache ich jetzt lieber dies oder jenes? Also dieses Abwägen von Opportunitäten und Möglichkeiten, das ist auch eine klassische Aufgabe von Corporate Finance. Und damit also Kapitalallokation sicherzustellen, dass das wirklich das beste Ergebnis am Ende idealerweise gibt. Zwei der Kernaufgaben, würde ich sagen.
Ja, und am Puls der Zeit zu bleiben. Also es ist wahrscheinlich dann, ihr müsst ja dann wirklich auch wirklich extrem viele ökonomische Trends und Dynamics mit einspielen lassen, in der jetzt so stark wirklich wandelnden Welt auch nicht immer einfach vorne mit dabei zu sein.
Ja, und die Zyklen werden ja auch immer schneller. Sowohl was Menschen, was wir alle, das kennen wir auch alle als Konsumenten, Was ist ein gutes Einkaufserlebnis? Wann bist du wirklich begeistert und sagst, klasse, das Produkt ist super oder ich bin klasse beraten worden, das hat alles geklappt, ich konnte so zahlen, wie ich zahlen wollte, alles war da oder ist schnell gekommen, ich habe eine Lösung gekriegt. Der Standard, mit dem du darauf schaust, ändert sich ja im Zweifelsfall auch relativ zügig. Der ist heute ganz anders als vor 2 Jahren, vor 5 Jahren, vor 10 Jahren. Und natürlich das Umfeld. Wie gesagt, wir haben eben über Zinsen gesprochen. Logistikketten ist ja auch ein schönes Beispiel. Also wie bewegt sich Ware, das ganze Geopolitische, wie kann sich Ware überhaupt bewegen? Das sind alles Themen, die Zyklen zwischen Dinge funktionieren gut oder funktionieren vielleicht gerade nicht so gut, die werden in meiner Wahrnehmung auch regelmäßig kürzer. Und das heißt, das zieht ja auch immer irgendwelche Form von Geldströmen nach sich. Das heißt, du musst dir schon sehr genau überlegen, was könnte denn vielleicht auch noch an dieser oder jenen Stelle des Globus demnächst passieren oder nicht passieren und wie können wir uns darauf einstellen. Wir sind als Unternehmen ja auf der Einkaufsseite global aufgestellt. Das heißt, wir kaufen wortwörtlich rund um den Globus ein und wir haben natürlich auch Lieferanten, die zum Teil globale Produktionsketten haben. Und das ist beides für uns damit auch spannend, was jeweils wo passiert oder vielleicht demnächst passieren könnte.
Das Bild des Enablers finde ich ein super schönes und finde ich auch total wichtig von Shared-Funktionen für sämtliche anderen Funktionen natürlich im Unternehmen, dass ihr da wirklich auch eng vernetzt und verdrahtet seid und eben gemeinsam dann abwägt, was sich wo entsprechend auf eure Unternehmensziele am besten vielleicht investieren lässt und auswirkt. Jetzt hast du ja auch schon erwähnt, dass ihr global sourced und mit globalen Partnern zusammenarbeitet. Inwieweit berücksichtigt ihr denn regionale Unterschiede, auch beim Bauen von beispielsweise Szenarien, Assessen von Zinsen? Wie fließt das alles in eure Planung ein?
Ja, ganz wichtiges Thema. Wir sind als Unternehmen sind wir in 9 Ländern unterwegs, also im Verkauf, mit Kundeninteraktionen. Und das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, weil Menschen in Schweden haben vielleicht ganz andere Ideen, wie ihr Fußboden aussehen soll oder ihre Fenstergriffe als Menschen in Deutschland oder Niederlanden oder
viel
Rumänien.
Hügeliger. Können wir auch mal rüberholen nach Deutschland.
Ja, viel hügeliger. Und das treibt natürlich vieles von dem, was uns wichtig ist. Und da ist ja auch immer die Verknüpfung mit Marketing, mit Kundenkommunikation, um zu verstehen, was ist relevant für die Menschen. Und dann müssen wir uns natürlich Gedanken machen, dass das bezieht ja dann gleich, bringt es mit sich den Bezug zu, genau wie du gesagt hattest, zu Währungen vor allen Dingen. Also da ist Corporate Finance nochmal ein wichtiger Meilenstein oder ein wichtiger Impulsgeber zum Thema, wie können wir dann Währungsrisiken hedgen, wie können wir uns da absichern. Wir haben natürlich auch zum Teil Themen, wo wir jetzt, August zum Beispiel, eine Entscheidung treffen, eine Einkaufsentscheidung, die Ware kommt in einigen Monaten und wird dann auch erst natürlich verkauft. Also da sind schon Zeiträume dazwischen, da muss man sich sehr genau überlegen, wo entwickelt sich Euro, Dollar, Renminbi, Yen, alles Mögliche hin. Und was heißt das und wie können wir uns am besten dafür wappnen, dass wir idealerweise jetzt nicht in die eine oder andere Entwicklung gezogen werden? Und gerade zum Yen haben wir ja in den vergangenen 3 Wochen ungefähr einiges gesehen, was sozusagen eine Verwerfung in Kursen auslösen kann. Dann kommt etliches davon wieder häufig, aber nicht unbedingt immer. Und vor allem, wenn man gerade in so einer Phase eine Geschäftsaktion, eine Transaktion tätigen muss, dann kann das natürlich sehr schmerzhaft sein. Und das ist etwas, was wesentlicher Teil auch dann der Corporate Finance Aktivitäten bei uns zum Beispiel im Treasury-Bereich ist.
Ich habe jetzt gerade vor kurzem mich mit meinem Mann darüber unterhalten, die in gewissen Ländern überhaupt gar nicht mehr mit Bargeld gezahlt wird. Ja? Also in Schweden beispielsweise habe ich auch gerade letztens
ganz viel.
Ganz viel, ne? Also da kannst du ein- und ausreisen, 2 Wochen in Schweden verbringen und einfach gar keinen einzigen Pfennig oder holt man da sowieso nicht raus. Aber keinen einzigen Schein rauszuholen. Schon irgendwie faszinierend, was da passiert. Und wenn man dann auch weiterdenkt mit Laura Gersch, auch kennst du sicherlich ja auch, CFO bei der Versicherungsgruppe der Allianz. Und die hat uns eine App damals mitgegeben, Bling hieß die. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt oder ob du die kennst. Nina, du kennst sie jetzt ja sicher, womit man ja Taschengeld heutzutage den Kindern geben kann. Die kriegen eine Karte und können dann entsprechend auch irgendwie ihr Taschengeld mit einer digitalen Art und Weise ausgeben.
Sehr
das
cool.
Das erzähle ich gerade alles, weil es ja schon einfach Veränderung treibt. Ja, wir erziehen unsere Kinder in eine gewisse Dynamik rein. In gewissen Ländern ist schon die Digitalisierung auch gerade, was Karten oder generell das ganze Thema Finance angeht, schon sehr weit. Bei uns vielleicht noch gerade so in der Mache. Aber wenn du jetzt mal nicht auf philosophischer Perspektive auf die generative KI guckst, sondern mal aus der Corporate-Sicht, wie meinst du, wird sich Corporate Finance durch die Digitalisierung noch stärker verändern?
Grundsätzlich denke ich mir, vieles wird einfacher. Ich bin da immer extrem optimistisch, nicht naiv, aber optimistisch, dass das wirklich noch mal einiges auch an Chancen gibt, noch mehr in Echtzeit zu machen. Das können Zahlungsthemen sein. Das können auch, manchmal ist ja auch bei uns wichtig, sowas wie Bestandskontrollen, also wirklich wissen, wie viel habe ich von einer bestimmten Ware und wo ist das jetzt gerade in dem Moment. Aber für uns als Corporate wirklich auch gerade das Thema Transaktionsvereinfachung. Denn sonst ist ja häufig die Herausforderung, genau dein Beispiel aufgreifend, in verschiedenen Ländern, auch innerhalb der EU, sogar innerhalb der Eurozone, gibt es verschiedene Zahlungsanbieter. Und natürlich wollen wir das anbieten, was die Kunden am liebsten haben. Nichtsdestoweniger ist es auch immer etwas bedauerlich, finde ich, wenn das Einzige, was es überall gibt, PayPal, Mastercard und andere Kreditkarten sind. Wir haben ansonsten eine sehr fragmentierte Payment-Provider-Landschaft in Europa zum Beispiel. Und insofern, da gibt's, glaube ich, nochmal eine Riesenchance, das zu vereinfachen und einfach auch schneller zu machen, gerade auch im Interesse der Kunden, um über diese Schnittstellen auch nochmal besser hinwegzukommen. Also da erwarte ich mir schon einiges. Und für uns als Unternehmen, sozusagen in den internen Optimierungen, natürlich neben den klassischen Prozessoptimierung durch noch weitere Beschleunigung von zum Teil ja Datenerkennung oder Ähnlichem, ist es vor allen Dingen natürlich auch nochmal ein Thema des Networking Capital, also was ich eben ein bisschen ansprach, Vorratsmanagement und wie kann ich damit auch den Geldfluss optimieren, am Ende den Cashflow.
Ja, macht ja total Sinn. Aber das ist halt auch, wahrscheinlich guckt man auch ein bisschen rechts und links, was funktioniert. Was ist dann auch fürs Unternehmen dann gerecht und wie kann man sich auf eine Technologie einlassen, mit der man das ganze Unternehmen dann mitnehmen kann auch. Ne? Es ist ja nicht nur die eigene philosophische oder die eigentlich philosophische, aber die eigene Vorstellung, sondern dann halt auch das ganze Unternehmen muss ja mitgehen.
Natürlich, klar. Und manchmal muss man dann auch Kompromisse finden, wie in jeder unternehmerischen Veränderung. Manchmal muss es auch einfach der richtige Zeitpunkt sein, wenn man gerade ein anderes Projekt hat, dann ist das entsprechend wichtiger. Auf der anderen Seite am Ende natürlich immer, wenn es darum geht, Kunden zu begeistern, dann muss ich das anbieten, was Kunden wollen. Und dazu gehört gerade auch im Handel die richtige Zahlungsmethode. Und wenn denn Apple Pay gewünscht ist oder wie in Schweden Swish oder Ähnliches, oder Menschen sagen, ja, ich finde aber Klarna oder ich finde irgendein anderes Zahlungsmethode einfach genial, dann ist es immer unser Interesse, das möglichst so anzubieten, dass das reibungslos auch funktioniert.
Und apropos reibungslos funktionieren, wir sind so ein bisschen vorhin schon rein in die Zusammenarbeit auch mit anderen Bereichen. Und ich komme ursprünglich so ein bisschen aus dem Marketing, war auch eine Zeit lang in der Marketingsleitung und eine meiner Lieblings-Sparringspartnerinnen zu der Zeit war tatsächlich auch meine Finanzdirektorin, weil die ebenfalls das Mindset-Enabler hatte, sich auch immer den Konsumentenhut aufgezogen hat. Sie saß auch wirklich da immer in Meetings und hat so getan, als würde sie sich einen Hut aufziehen. Now I'm putting on my consumer hat, um eben wirklich durchzuspielen und durchzuholen, wie sie supporten kann, dass Ideen, die wir eben im Marketing ausgeheckt haben, tatsächlich auch umgesetzt werden können. Wie eng arbeitest du da intern bei euch mit dem Marketing zusammen?
Marketing hat für mich als CFO den großen Vorteil, dass sie natürlich unglaublich viel Kundeninsights haben aus den üblichen Themen. Das können ja Befragungen sein, das ist auch generelles Feedback, was du als Online-Händler ohnehin jeden Tag ja bekommst. Das sind natürlich auch die Momente in unseren Stores, in den Läden, wo Menschen ja uns Feedback geben. Und aus den Transaktionen. Jemand kauft etwas oder jemand kauft etwas nicht. Oder jemand kauft bestimmte Produkte zusammen in einem Bündel. Wir sind ja ganz stark im Projektgeschäft. Also die Fragestellung, wie ist der Basket, wie es so schön neudeutsch heißt, zusammengestellt? Ist der groß, ist der klein? Wachsen die gerade tendenziell oder schrumpfen die? Und was kaufen die Menschen? Was interessiert sie? Und das ist für uns super wichtig, denn wir wollen ja, Stichwort wieder Enabler, wir wollen sicherstellen, dass wir das unterstützen, was wirklich fürs Geschäft wichtig ist. Und fürs Geschäft heißt immer für den Kunden. Also haben wir wirklich die richtigen Produkte? Haben wir vielleicht irgendwo zu viel oder zu wenig? Drehen sich bestimmte Sachen zu schnell oder zu wenig? Passt das, was wir da haben? Müssen wir irgendwo noch nachinvestieren oder nicht? Und natürlich auch immer, das ist ja auch wichtig, der Vergleich mit dem Wettbewerb. Und da ist es bei uns das Merchandising und das Marketing sind die Sparringspartner für diese Themen. Denn die sind auf der anderen Seite, wie gesagt, dicht am Kunden und haben entsprechend da auch das Ohr oder das Auge auf der Straße oder im Webshop und haben damit natürlich ganz anderen aktuellen Insight, wie ticken die Kunden, was läuft gut, was läuft nicht gut und vor allem, wo geht der Trend hin? Unsere Marketingkollegen sind mit engagiert in der Foresight Academy. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal mit in Kontakt gekommen seid vielleicht.
Nee, das sagt mir noch nichts.
Und da geht es drum, wie die Grundfrage, die dort immer gestellt wird, ist, da sind verschiedene deutsche Unternehmen engagiert. Wie wollen wir in 10, 15, 20 Jahren leben? Und die spannende Frage ist da nicht so sehr, wie werden wir, sondern vor allen Dingen, wie wollen wir? Und losgelöst jetzt von dem einzelnen Unternehmen, was in dieser Initiative engagiert ist, wird darüber nachgedacht und gehirnt, wie man so schön sagt. Und das ist immer ein ganz interessanter Input für uns, denn das ist, wie gesagt, auf einer sehr großen und damit auch sehr neutralen Basis gedacht, ein wirklich wertvoller Input, um zu sagen, wo geht denn die Reise überhaupt hin?
Das finde ich ehrlich gesagt so massive Brainpower oder maximales Ausnutzen der Brainpower. Da kommt sicherlich sehr viel bei rum. Jetzt sind wir schon fast am Ende unserer Folge und ich könnte jetzt noch Ewigkeit mit dir weiterreden und du bist durchaus die angenehmere Gesprächspartnerin als mein neuer E-Com-Boot, den ich bei Gemini anwende. Hoffentlich finden wir noch viele Momente, in denen wir in Corporate Finance auch oder in denen wir den Deep Dive fortsetzen können. Eine Frage haben wir denn noch. Und zwar, jetzt haben wir viel über Herausforderungen gesprochen, auch über Herausforderungen im Business von Corporate Finance. Was kommt in den nächsten Jahren auf uns zu? Es ist sehr dynamisch. Viele, viele Bewegungen finden statt. Wenn du dich jetzt noch mal in die Schuhe setzen würdest eines Absolventen von BWL, VWL, eventuell auch der philosophische Aspekt dahinter, was wären so deine ein, zwei Dinge, die du unseren Hörerinnen mitgeben würdest, um sich jetzt auf diese Herausforderungen der kommenden Jahre vorzubereiten?
Also Art 1, ganz klar, bitte darauf einstellen, dass wir zukünftig noch mehr Teams haben werden, die aus, sagen wir mal, menschlichen, also rein menschlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bestehen und aus technologischen, ob das dann ein Bot ist oder was auch immer. Wir haben das ja schon zum Teil. Das wird noch ganz anders sich zukünftig in der Interaktion ausbauen. Das sind einfach dann unterstützende Kollegen, ergänzende Kollegen, und die sehe ich auch als Bereicherung, vor allem auch als Entlastung in bestimmten Themen. Und damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir haben, die rein menschlichen, damit die auch die Luft und die Zeit haben, sich mit den Dingen zu beschäftigen, die wirklich wichtig sind und nicht nur abgearbeitet werden müssen. Da haben wir schon einiges, gerade auch im Bereich Robotics, aber da sehe ich nochmal einen Riesenschritt nach vorne. Und das würde ich sagen, ganz wichtig darauf einstellen, das ist eine Bereicherung, das ist keine Gefahr oder ähnliches. Da finde ich, da muss man dem Ganzen auch mit viel Positivem entgegenkommen oder sich da auch überlegen, wie will ich es nutzen? Wo ist das eine Bereicherung? Voll.
Total wichtiger Punkt. Ich habe auch, um den nochmal von mir oftmals heute schon zitierten Economist nochmal hier einmal publik zu machen. Ich habe ja auch gestern gerade gelesen, wie Frauen sich heutzutage noch nicht wirklich damit mit den ganzen oder wie der Gap zwischen Frauen und Männern ist, in der Nutzung von KI-Chatbots. Und ich glaube, es kommt ganz oft darauf an, dass die Frauen wirklich denken, oh, wage ich mich da jetzt recht wirklich ran? Ist das wirklich ein Gebiet? Und dieses einfach sich mal reinzustürzen und zu sagen, ich traue mich mal und ich probiere es aus. Ich glaube, das muss jeder von uns, nicht nur die Frau, auch der Mann, mit sich nehmen oder mitnehmen. Aber ich finde das ein ganz wichtiges Thema.
Ja, absolut. Ich habe auch klar gesagt in unseren Leadership-Meetings und wann immer wir auch in größerer Runde mit den Finance-Kollegen zusammensitzen, bitte legt euch auch privat solche Sachen mal zu. Ich hoffe, jeder hat irgendwie einen Chat-GPT-Account oder ähnliches und spielt mal ein bisschen rum und probiert das aus und hat schon mal ein bisschen gepromptet. Ja. Und wenn einer Ideen für unsere beruflichen Prozesse hat, immer kommen und sagen und machen. Und dann müssen wir schauen, wie wir das natürlich in einem angemessenen Rahmen machen und den auch den Regularien, die wir als börsennotierter Konzern natürlich genauso beachten, angemessen abbilden können. Nichtsdestoweniger, das muss man machen und da gibt es so viel spannende Sachen. Also immer ran, das ist der eine große Punkt. Und der andere, anknüpfend auf das, was wir auch vorhin gesagt hatten, bitte unbedingt auch immer auch sich selber mit Kapitalmarktthemen beschäftigen.
Ja.
Also und bitte nochmal gerade für jede Frau, bitte unbedingt ein Depot eröffnen und was damit machen. Kann nicht schaden.
Ja, wenn man nur 1% seines Kapitals als Spielgeld anlegt, ist ja auch schon mal ein Test-and-Iterate-Prozess. Einfach ein bisschen spielen und learning by doing, ist so meine Devise.
Ich hoffe aber tatsächlich, dass die jüngere Generation sich damit auch wirklich völlig auseinandersetzt, dass das wirklich so eine positive Journey ist von der Generation unserer Mütter, unserer Großmütter über uns jetzt, die hoffentlich auch schon mal mehr machen als die Generation vor uns. Aber mir hatte vor ein paar Monaten mal eine 25-Jährige tokenisierende Immobilien erklärt und ich war total fasziniert und begeistert, dass dieses Mädel das drauf hat und bereits auch mit kleinem Geld eben in solche Immobilientokens investiert. Also es ist wirklich super, was sich da tut. Nichtsdestotrotz hoffe ich auch, dass immer mehr dieses über Geld spricht man nicht aufgebrochen wird und sich wirklich jede Frau da sehr, sehr intensiv mit auseinandersetzt. Und es dann vielleicht auch keine Ausnahme mehr ist, dass wir entsprechend CFOs in verschiedensten Unternehmen in ganz Deutschland haben und das nicht eher die Ausnahme ist, wie es ja heute tatsächlich leider noch ist.
Ja.
Und zu guter Letzt, liebe Karin, der Klassiker, nachdem wir dich jetzt hier so gelöchert haben, darfst du auch unsere nächste Gesprächspartnerin ein bisschen löchern mit einer Frage, die du stellen möchtest. Da haben wir jetzt gerade die kleine Herausforderung, dass die 13. Folge noch nicht ganz terminiert ist, wen wir da als Gästin begrüßen dürfen. Aber wenn du eine allgemeine Frage hast, die du vielleicht an eine sicherlich mindestens genauso großartige Führungskraft wie dich stellen möchtest, dann würden wir uns sehr freuen, wenn du eine Frage hast, die wir weitergeben können.
Gerne. Anknüpfend an das, was wir gerade gesprochen hatten, würde ich sagen, wann hast du deine erste Aktie gekauft und was war der Auslöser dafür?
Mega. Dem Aktienkauf folge ich dann wahrscheinlich noch. Mal schauen wir mal. Wir geben es auf jeden Fall weiter. Danke, Karin. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, Livia. Vielen Dank, Nina. Hat mir viel Spaß gemacht.
Heute habe ich das Vergnügen, mal wieder unsere 3 Takeaways von Karin zusammenzufassen. Und die 3 Punkte, die mich noch ein bisschen beschäftigen werden, sind sicherlich zum einen das Thema Resilienz entwickeln. Das ist ja auch etwas, was Livia und mich tatsächlich viel beschäftigt. Wieder aufstehen, Krönchen richten, weitermachen, lernen. Und auch Karin meinte ja, Rückschläge gehören zum Leben dazu. Und auch Karin hatte gesagt, man sollte sich bitte nicht entmutigen lassen und wirklich gucken, schnell durch schwierige Phasen zu kommen und eben den Fokus auf das Ziel nicht zu verlieren. Das Zweite, was Karin sehr positiv geraten hat, ist Mut zu Veränderungen und wirklich auch breite Erfahrung zu sammeln. Damit hat sie mir auch ein bisschen aus der Seele gesprochen. Ich selbst bin ja auch viel gepivotet zwischen globalem Marketing, lokales Marketing, Shopper-Marketing, Vertrieb und verschiedensten Rollen links und rechts, um immer wieder quasi meinen Bauchladen zu erweitern. Karin hatte hier das wunderschöne Bild der eigenen Steppdecke, des Quilts, den man quasi wunderschön weiterentwickeln und weiternähen kann, mit verschiedensten Farben und Schattierungen. und was dann immer wieder neue Erfahrungen und Perspektiven öffnet. Fand ich super wichtig, dass sie das mit auf den Weg gegeben hat. Es ist nicht nur dieses Ab, 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 sondern eben tatsächlich auch mal links und auch mal rechts und wirklich genau gucken, wo kann ich welche Lernerfahrungen noch mitnehmen, die mich dann eben für die Zukunft noch mal besser ausrüstet. Und der dritte Punkt, und ich glaube, da hat Karin auch unseren Nerv sowas von total getroffen, ist wirklich die Offenheit für technologische Entwicklung. Künstliche Intelligenz und andere Technologien werden unser allen Leben und auch die Arbeitswelt immer weiter verändern. Und auch Karin meinte ja, sich wirklich aktiv mit diesen Entwicklungen auseinanderzusetzen und sie als Chance zu sehen. Denn dem können wir natürlich aus vollstem Herzen zustimmen. Es vergeht wirklich kein Tag, an dem mir nicht persönlich Gemini beispielsweise das Leben erleichtert. Und das ist auch egal, ob im Berufsleben oder Arbeitsleben. Insofern lasst euch drauf ein, probiert aus, da kann nichts schiefgehen.
Das hast du sehr schön zusammengefasst, Neda. Danke dir. Danke, Karin. Yay.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.